lange Ferienpause gehabt. Stefan hat schon letztes Mal schon angefangen, nochmal wieder einzusteigen in den Hebräerbrief. Und wir werden uns einfach da nochmal hineinbegeben in Hebräer 10. Sind in Hebräer 10, Kapitel, Vers 19. Und der macht immer so einen Lärm, ja. Hebräer 10, Vers 19. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Langer Satz. Stefan hat das letztes Mal ausgelegt schon. Ich werde hier nicht groß mehr drauf eingehen. Nur mir geht es hier auch um den Zusammenhang zu den nächsten beiden Versen. Da wir nun, Vers 19 von Kapitel 10 ist im Grunde eine Zusammenfassung von den ganzen Kapiteln, die wir vorher gehabt haben. Sozusagen, das haben wir jetzt alles gelernt über Jesus und über das, was er für uns getan hat. Und jetzt kommt darum, da wir nun, Brüder, das von Gott geschenkt bekommen haben. Darum lasst uns. Und dann kommen drei, lasst uns. Drei Dinge, die wir tun sollen. Ist ja immer gut, eine Liste zu haben von Dingen, die man tun soll, die man lassen soll. Schön, wenn man genau weiß, was man zu tun hat, was man zu lassen hat. Es gibt ja Menschen, die so eine Tendenz dazu haben oder gerne Regeln haben. Es gibt andere Menschen, die gerne keine Regeln haben. Es gibt andere Menschen, die gerne Regeln haben, die gerne eine Orientierung haben, die völlig verzweifelt sind, wenn sie völlig orientierungslos gelassen werden. Wenn sie vor irgendwas, vor irgendeine Aufgabe gestellt werden und ihnen wird nicht gesagt, wie sie das machen sollen oder was sie dann machen sollen. Geraten sie richtig, regelrecht in Verzweiflung. Andere kriegen die Krise und können das nicht aushalten, dass ihnen gesagt wird, so, hier ist deine Aufgabe und das machst du bitte so und so. Nein, das kann man doch auch anders und ich würde das anders machen und dann... Sonne und Sonne. Gott kennt uns und er weiß, dass wir generell Menschen sind, die auf der einen Seite Hilfe und Orientierung brauchen. Dafür hat er uns Gebote gegeben. Auf der anderen Seite weiß er, dass wir Sünder sind und generell gegen Gebote und Ordnungen rebellieren, aufbegehren. Der eine mehr, der andere weniger. Und deswegen ist das Erste, was er uns hier sagt, ist nicht, was wir zu tun haben, sondern dass er uns einfach daran erinnert, was hat Gott uns gegeben. Damit fängt alles an. Was hat Gott uns gegeben? Wenn wir die Gebote, die wir in der Bibel lesen, die Wegweisung, das, was Gott uns sozusagen ans Herz legt, das tu doch bitte, ist immer daran zu denken, Ursprung oder Ausgangspunkt ist nicht, dass Gott sagt, so, das musst du tun, damit du etwas erlangst, sondern ich habe etwas getan, deswegen sollst du das und das tun. Das ist immer so. Das ist im Zentrum dessen, was uns als Gebot im Neuen Testament gegeben ist, sagt Jesus, Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir ihn geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Darum lasst uns lieben. Das ist immer die Voraus, das geht immer voraus, das, was Gott getan hat für uns. Und das ist so wichtig für dich und mich, weil wir, die wir es ernst meinen, die wir Jesus nachfolgen wollen, von ganzem Herzen, die wir Gott ernst nehmen und sein Wort. Und in seinem Wort stehen ja so viele Gebote. Wir neigen dazu, gesetzlich zu werden. Und in dem Befolgen der Gebote unser Heil zu suchen. Beziehungsweise der Gesetzliche fängt ja vor allen Dingen dann an, andere vor allen Dingen daran zu messen. Nicht so sehr sich selbst, sondern andere zu messen und zu verachten. Daran, dass sie die Gebote mehr oder weniger schlecht halten. Und da ist es immer wieder wichtig, dass wir das Evangelium ernst nehmen, dass wir das, was Jesus uns gebracht hat, was der Heilige Geist uns heute sagt, auch im Hebräerbrief, dass wir das ernst nehmen. Dieses Ganze mit dem Geboten ist gut und schön, ist wichtig. Aber zuerst kommt das, was Gott getan hat. Was hat er getan? Durch sein Blut haben wir Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes. Er ist dieser Priester, er hat diesen Weg eröffnet, nicht wir mit unseren Opfern, nicht wir mit dem, was wir Gutes tun, nicht wir mit unserem frommen, heiligen Lebenswandel haben uns diesen Zugang eröffnet, sondern er hat ihn uns eröffnet. Durch sein Leib, durch sein Blut. Er hat sein Leben ausgegossen, um uns diesen Zugang zu eröffnen. Und irgendwie kamen wir darauf gestern, weiß nicht, im Auto, Peter erzählte davon, dass sie im Hauskreis irgendwie über Engel und Menschen und ihre Stellung vor Gott sprechen wollten. Und das ist ja auch Thema im Hebräerbrief ganz am Anfang. Ich weiß nicht, ich habe es irgendwo gelesen oder gehört. Jedenfalls dieser Gedanke, den finde ich schon, ja, wie soll ich es sagen, herausfordernd für mich. Die Vorstellung nämlich, dass die Engel im Himmel auf uns schauen und manchmal ziemlich den Kopf schütteln und sagen, diese Menschen, die sind doch echt verrückt. Die Tür steht offen. Die können ständig bei Gott rein und raus spazieren. Der hört ihnen immer zu. Der geht auf sie ein. Der überschüttet sie mit Liebe und Segen. Und was machen diese Pannetypen? Die nutzen das überhaupt nicht. Die nutzen das gar nicht. Und es war ja auch letztes Mal ein Stück weit Thema, ne? Einfach diese große Chance, diese wunderbare, schöne, tolle, großartige Möglichkeit, die wir haben. Der neue lebendige Weg ist nicht der Weg, den ich irgendwo hin zu irgendeiner Kirche gehen muss oder irgendein Pilgerweg, den ich wandern muss, ein Jakobsweg oder so, sondern dieser neue lebendige Weg ist da, wo du bist. Gerade an dem Ort, wo du gerade stehst, sitzt, wenn du gerade auf dem Klo sitzt, wenn du unter der Dusche stehst, wenn du in der Straßenbahn irgendwo hinfährst, wenn du, egal was passiert ist, auch Stefan hat es so schön gesagt, auch wenn ich in die tiefe Sünde, in die tiefe Schweinegrube gelandet bin, wie Jesus das in seinem Gleichnis uns vorstellt, dieser Sohn, der da in der Schweinegrube sitzt, mittendrin im Dreck. Auch da habe ich diesen Zugang, habe ich diesen Freimut zum Eintritt in das Heiligtum. Plötzlich, obwohl ich mittendrin in dieser dunklen, finsteren, dreckigen Welt bin, öffnet sich der Himmel für mich. Gott öffnet den Himmel für mich, für dich. Das ist so ein großes Vorrecht. Das sollten wir uns nicht entgehen lassen. Jeden Tag. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als einen neuen lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes. Wenn du da hineinkommst, da steht der Priester, du musst nichts machen. Der Priester hat das Opfer gebracht. Du kommst einfach rein. Da ist jemand, der dir dient. Der dir die Füße wäscht. Dieser Priester. Die Priester waren ja nicht dazu da, dass die Leute hingekommen sind und den Priestern gedient haben. Sondern die Priester haben den Leuten gedient, die dort gekommen sind und Opfer bringen wollten. Sie haben den Dienst vollzogen. Und das ist auch Jesus, wenn du an deinem, was weiß ich, am Morgen, wenn du aufgewacht bist, gerade noch in deinem Bett liegst, dich nochmal umdrehst oder aufstehst und dich niederkniest vor dein Bett oder erstmal in die Dusche rennst und dich frisch machst oder weil du so spät dran bist, ganz schnell an den Frühstückstisch dich setzt. Egal! Du hast diesen freien Zugang zum Vater. Die Tür ist offen. Und da steht Jesus, der hohe Priester, um dir zu dienen. So eine große Chance. Jeden Tag. Zu jeder Zeit. An jedem Ort. Und so ist das Erste, so lasst uns darauf bezogen. Das hat Gott getan. Er hat uns diesen freien Zugang gegeben. So lasst uns nun. Und das zeigt uns an, ja, du und ich, wir müssen auch was tun. Es geht nicht ohne unser Zutun. Wir können nicht diese wunderbare Gemeinschaft mit Gott genießen, wenn wir nicht etwas tun. Aber das ist nichts Großes, nichts Großartiges, nichts Weltbewegendes, nicht irgendwie was uns zu schwer ist. Es ist einfach nur hinzutreten, nahe kommen, reingehen, einfach durch die Tür gehen. Mehr nicht. Lass uns hinzutreten. Und das, was er dann sagt, ist natürlich etwas, was uns klar machen sollte, dass wir eben wirklich einen lebendigen Weg haben und einen lebendigen Gott. Auch das betont der Hebräerbrief. Wenn ich nicht wahrhaftig bin, wenn ich meine, etwas Gott vormachen zu können, das kann ich gleich abhaken, das kann ich gleich vergessen. Gott ist der Gott des ganzen Universums. Er hat mich geschaffen. Er sieht alles, er sieht das große Ganze, er sieht aber auch in das Verborgene, sagt Jesus. Er sieht das ganz Kleine, das Verborgene in meinem Herzen, sieht er. Ich brauche ihm doch nichts vorzumachen. Wahrhaftiges Herz, wenn ich in die Gemeinschaft mit ihm komme. In der vollen Gewissheit des Glaubens. Auf das Thema Glauben wird hier der Hebräerbrief später noch eingehen, in Kapitel 11 intensiv. Und deswegen werde ich da so ein bisschen drüber hinweggehen heute. Die Herzen besprengt. Das bedeutet, dass ich das Blut Jesu an mich ranlasse, an mein Herz ranlasse. Dass ich mir dienen lasse. Wie Petrus bei der Fußwaschung gesagt hat zu Jesus, nee, wasch mir nicht die Füße. Du bist doch der Herr. Ja, das ist doch nicht deine Arbeit hier, meine Füße zu waschen. Sagt Jesus, lass es geschehen, sonst hast du keinen Teil an mir. Genauso geht es hier darum, das Blut Jesu, sein Leben, was er für dich gegeben hat, lass es ran an dein Herz. sein Blut, was er vergossen hat. Deswegen feiern wir Abendmahl. Das ist das, was Jesus uns gegeben hat, damit wir das vollziehen, richtig ins, im materiellen, körperlichen, na, den Saft, den Wein nehmen und runterschlucken, na, das in uns aufnehmen. Und auch hier die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen, dass ich hineingehe und diese Freimütigkeit zu haben. Wie kann ich freimütig hineingehen, vor den heiligen Gott treten, mit all dem, was mir dann, was weiß ich, in der Nacht, im Traum, was weiß ich, Montag, von Sonntag auf Montag, wache ich auf, blöden Traum gehabt, sehr realistisch, und plötzlich sind mir alle meine Sünden eingefallen. Und ich bin echt, ja, fast schon am Heulen gewesen, ne? Weil ich irgendwie so gesehen habe, wie ich, was für ein Versager ich bin. Und dann zu sehen, okay, ich kann hindurchtreten durch diese Tür und da ist dieser Vorhang, sein Fleisch, und ich bin besprengt durch sein Blut, komme hinein, werde von ihm gereinigt und dann ist mein Gewissen auch gereinigt. Los von dem bösen Gewissen. Ich habe nicht mehr dieses Schuldgefühl. Das ist oft schwer, das loszulassen. Manchmal, es gibt Menschen, die damit sehr lange rumhängen. Obwohl Gott ihnen Vergebung zugesprochen hat, können sie es für sich nicht annehmen. Und wisst ihr was, das hat was mit Stolz zu tun. Wir wollen nicht, wir wollen eigentlich jemand Gutes sein. Und wir können es eigentlich nicht akzeptieren, dass wir so böse gewesen sind. Wir wollen das auch nicht akzeptieren. In dem Moment, wo ich mich von meiner Sünde reinwaschen lasse, von Jesus, bekenne ich, dass ich tatsächlich so ein Sünder bin. Ich nehme es hin. Und ich nehme es auch an, dass er dafür sterben musste. Und ich nehme auch an, dass er gerne dafür gestorben ist, für mich gestorben ist, weil er mich liebt. Und dass er das vollkommen hinweggenommen hat. So hängen hier Glaube und Besprengung des Herzens und Reinigung vom bösen Gewissen eng zusammen. Und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Jetzt gehe ich mal weiter. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Das ist das zweite, lasst uns. Das erste, lasst uns, ist bezogen auf hineingehen. Das gilt natürlich für jemanden, der das erste Mal das Evangelium hört. Komm hinein, es ist alles bereitet, der Tempel ist offen, du darfst eintreten, Jesus hat alles für dich vollbracht. Komm hinein in das Haus Gottes. Es gilt für uns, dass wir tagtäglich hineintreten, in die Gemeinschaft mit Gott eintreten. Und dann sagt er, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Auch hier wieder diese Gegenüberstellung, einerseits das, was wir tun, aber auf der anderen Seite auch wieder der Blick auf denjenigen, durch den wir etwas tun können. Gott ist treu, er steht fest. Er hält fest. Er hält unwandelbar fest. Niemand kann euch aus meiner Hand reißen, sagt Jesus. Unwandelbar fest. Ich halte euch fest. Ich bin treu. Deshalb lasst uns doch auch treu sein. Lasst uns doch auch festhalten. Und das hört sich hier so ein bisschen schwierig an. Ich habe aber nochmal nachgeschlagen und da steht in der Erklärung hier der Worte, das Wort, was hier verwendet wird für Bekenntnis, bedeutet nicht nur jetzt, was weiß ich, Glaubensbekenntnis, ne? Also das apostolische Glaubensbekenntnis, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, sein eingesonnen Sohn, seinen Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist und so weiter. Lasst uns dieses Bekenntnis festhalten, also lasst uns das immer aufsagen, im Kopf behalten. Es geht bei dem Bekenntnis um den Inhalt des Bekenntnisses. Um den, den wir bekennen. Lasst uns ihn festhalten. Lasst uns an ihm festhalten. Dass unser Glaube ist nicht ein Glaube an Lehrsätze, sondern an eine Person. Wir glauben an Jesus Christus. An das, was er für uns getan hat. Und klar, gehören da auch bestimmte Sätze zu. Gehören da bestimmte Wahrheiten dazu. Wo Paulus auch sagt, wenn ihr das Evangelium, wie ihr das empfangen habt, so festhaltet, wie ich es euch übermittelt habe, dann werdet ihr gerettet. Aber dennoch geht es hier auch wieder darum, festhalten an dem, was Gott für mich getan hat durch Jesus, festhalten an Jesus, der mir geschenkt worden ist. Es geht um Jesus, Geschwister. Um deine persönliche, lebendige Beziehung zu Jesus. Jeden Tag. Um nichts anderes geht es. Es geht eigentlich um diese ganz einfachen Dinge. Jesus liebt dich. Weißt du? Und Jesus möchte eine Liebesbeziehung mit dir führen, tagtäglich. Das ist alles. Das ist alles. Da brauchen wir nicht viel studieren. Das muss man nur leben. Deswegen sagt er, lasst uns das tun. Ganz praktisch. Nichts Theoretisches. Lasst uns das machen. Lasst uns festhalten. Er wird später auch nochmal darauf eingehen, auf das Ausharren. Das ist ihm ganz wichtig, dem Schreiber hier, den ganzen Brief über. Und ich merke das mehr und mehr, je länger ich mit Jesus gehe, dass das so eine zentrale Sache ist, eine zentrale Sache, an der wir arbeiten müssen, mit der wir leben müssen. Man fängt an im Glauben, so das erste Jahr, die ersten 2, 3, 4 Jahre. Das ist, vieles ist neu, man ist begeistert und und dann kommen Rückschläge, dann kommen schwere Erfahrungen, die man macht. Dinge, die einen runterziehen, wo man kämpfen muss, wo man herausgefordert wird. Und ich sage euch, das ist ganz normal. Paulus hat gesagt, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Johannes sagt uns, es gibt die Kinder im Glauben, es gibt die jungen Männer im Glauben. Was macht das Wachstum aus? Der junge Mann im Glauben ist ein Überwinder. Ein Überwinder kann nur ein Überwinder sein, wenn es Hindernisse gibt. Darum kommen Hindernisse in das Leben eines Christen. Damit ich zum Überwinder werde. Und bei diesem Prozess, Überwinder zu werden und dann vielleicht noch reifer zu werden, bis ich Vater und Mutter in Christus bin, dieser Wachstumsprozess, da gibt es viele Hindernisse. Und da muss ich lernen, und das ist eins der zentralen Dinge, die ich lernen muss in meinem Wandel mit Jesus über die Jahre hinweg, ausharren, festhalten, bleiben. Das ist auch Jesu Botschaft an die Jünger mal wieder gewesen. Bleibt in mir, wie ich in euch. Wie ich in euch. Ich halte euch fest. Haltet ihr auch an mir fest. Ganz simpel, ganz einfach. Wie in einer Ehe, das ist eigentlich alles an einer Ehe. Erst, dass ich das Versprechen, was ich am Anfang gegeben habe, einhalte und treu bleibe, bis der Tod uns scheidet. Und es ist alles, geht alles um Ausharren, bleiben, beieinander bleiben, aneinander festhalten, trotz allem immer wieder neu anzufangen, immer wieder zu vergeben, immer wieder eine Meile mehr mitzugehen miteinander, aneinander festhalten. Und wisst ihr was, wenn wir darauf unseren Fokus legen, ich empfinde, das ist so beglückend zu sehen. Man empfindet, man wird gestärkt darin zu sehen, okay, wir gehen durch viele Probleme, aber wir sind immer noch beieinander. Wir gehen immer noch miteinander. Er ist immer noch bei mir. Ich bin immer noch bei ihr. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Das ist interessant zu sehen hier. Der Fokus in diesen drei Lasst uns ist erst hineinkommen in die Beziehung, mit Gott. Hineintreten in das Heiligtum, Gemeinschaft mit ihm haben. Das zweite ist, darin zu bleiben. Und das dritte ist, der Fokus auf die anderen, die auch mit im Heiligtum stehen, die mit mir zusammen da sind. Man sieht, dass das Schwergewicht liegt auf meine persönliche Beziehung mit Gott. Und das hat Jesus auch so gesagt. Was ist das höchste Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit deinem Verstand und mit all deiner Kraft. Und das zweite ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Dieses erste Gebot hat ein großes Gewicht, sehr ausführliches, dieses Gebot. Mit allem, was du bist, sollst du Gott lieben. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Geschwister, wenn wir verlieren uns immer sehr schnell, und das, uns geht das allen so, unser Fokus wird ganz schnell auf diese Welt gerichtet. Weil wir ständig mit Menschen um uns zu tun haben. Wir sind ständig mittendrin in dieser Welt. Es ist sogar so, in unserer materialistischen Welt werden unser Fokus sogar nicht mehr auf die Menschen, sondern auf die Dinge gelenkt. Ständig mit Dingen befasst. Wir werden mit dem Fokus in diese Welt hineingezerrt und verlieren uns in dieser Welt. Aber Jesus sagt, wir sind zwar in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Das Erste und Wichtigste ist, dass du diesen neuen lebendigen Weg gehst, dass du das, was Gott dir geschenkt hat, geistliches Leben, was die Menschen in dieser Welt nicht kennen, eine persönliche Beziehung zu dem Schöpfer des Himmels und der Erde, zu deinem Schöpfer, zu deinem Erlöser, diese persönliche Beziehung, die so ein großes Vorrecht ist, die sollst du pflegen. Da sollst du deinen Fokus drauf richten. Auf Jesus sollst du deinen Fokus richten. Das andere, das kommt schon. Du wirst in diese Welt hineingezerrt und bist mit Menschen konfrontiert. Das heißt nicht, dass wir alle ins Kloster gehen sollen. Aber weil wir alle nicht im Kloster leben, weil wir in dieser Welt leben, ist es umso wichtiger, dass wir uns immer wieder dahin kommen, unseren Fokus auf Gott zu richten, unseren Fokus auf Jesus zu richten. Und deswegen legt er hier den Schwerpunkt da drauf. Geht zu Gott, geht ins Heiligtum, geht in die Nähe Gottes und bleibt dort. Auch wenn du dann jetzt rausgehst. Und dann lasst uns aufeinander Acht haben. Und hier ist der Schwerpunkt im Hebräerbrief auf die, die mit mir im Heiligtum stehen. Und das ist etwas, was dem einen oder anderen vielleicht Schwierigkeiten bereitet. Gerade unseren Geschwistern, die ein unheimlich großes evangelistisches Herz haben. Die haben, glaube ich, so ein bisschen ein Problem damit, wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, ein Gebot gebe ich euch. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Daran soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr euch liebt untereinander. Das heißt, okay, ich konzentriere mich also nur auf meine Geschwister, ich liebe meine Geschwister und die, die draußen verloren sind, die können mir egal sein. Ich kümmere mich nur um meine Geschwister. Und das hört sich dann für, wie gesagt, sehr evangelistisch denkende Menschen so an wie, ja, dann sind die ja nur noch mit sich beschäftigt. Das kann es doch nicht sein. Also, die können doch nicht die Leute draußen in der Welt vergessen. Die brauchen doch die meiste Liebe. Wir müssen uns zuallererst um die kümmern, die draußen sind. Zu einem gewissen Maße stimmt das natürlich. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um das Verlorene zu suchen. Ich lasse die 99 stehen und gehe los und suche das Verlorene. Auf jeden Fall. Das ist das Herz Jesu. Und ich glaube, dass wir das auch lernen sollen, in der Nachfolge Jesu so zu leben. Dennoch bleibt aber auch diese andere Seite, dass Jesus gesagt hat, zuerst den Brüdern, zuerst den Geschwistern. Was bringt es denn, wenn ich den verlorenen Schafen draußen in der Welt nachlaufe und den, der einsam und allein vergessen in der Gemeinde irgendwo abseits ist und zugrunde geht und vor die Hunde geht, weil er keine Hoffnung mehr hat, weil er verzweifelt ist, weil er in Not geraten ist, vielleicht große Schulden hat, überwältigt worden ist von Sünde und einem schlechten Gewissen gedeckelt ist und er kommt alleine da nicht raus. Wir lassen ihn stehen, weil er ist ja erlöst, er ist ja errettet, er gehört ja zur Gemeinde und stratzen los und versuchen irgendwelche Leute, die von Gott nichts wissen wollen, zu bekehren. Jesus sagt, wir sollen uns umeinander kümmern. Die Liebe muss sichtbar werden unter euch. Ihr dürft nicht lieblos miteinander umgehen. Wenn ihr in meinem Heiligtum, wir kommen in sein Heiligtum und er ist die Liebe. Die Liebe sitzt auf dem Thron. Gott, der die Liebe ist, sitzt auf dem Thron. Und wir kommen hinein und wir haben Gemeinschaft mit ihm. Wir genießen seine Liebe. Und dann sehen wir einander an und dann können wir nicht anders oder sollten nicht anders können, als auch zu lieben, um uns umeinander zu kümmern. Und jeder, der hineinkommt, und das will natürlich Jesus, dass Menschen hinzugefügt werden, dass Menschen hineinkommen und das auch erleben, erfahren, sehen. Diejenigen, die hineinkommen, werden überwältigt von dem, was sie sehen und hören und erleben in unserer Mitte. Aber wie ist es? Ist es so? Sind wir als Gemeinde so, dass wir ständig in dieser Gemeinschaft mit Gott leben, dass wir bleiben? Das ist, denke ich, das Allererste. Wir können nicht erwarten, dass unser Herz voller Liebe ist, wenn wir nicht auftanken ständig bei Gott. Wenn wir nicht in seiner Gegenwart trinken aus der Quelle des lebendigen Wassers. Jesus möchte, dass wir ein Zeugnis sind für seine Liebe. Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Hier sind so bestimmte Schlaglichter geworfen auf unser Zusammenleben als Geschwister. Er sagt, wir sollen aufeinander Acht haben. Da steckt doch was Interessantes drin. Achtung haben. Einander achten. Wenn wir jetzt lesen, ihr sollt aufeinander Acht haben, dann denken wir manchmal an eher so an kontrollieren. Na? Wir denken an die Stasi, genau. Ne? Wir denken an, wir stellen uns eine Gemeinde vor, wo alle aufeinander Acht haben. Oh, wie furchtbar. Na? Man kann nichts tun, ohne dass es irgendwie von irgendwem gesehen wird. Man kann keine Geheimnisse mehr voneinander haben. Alles wird rausgekriegt. Und dann wird man gleich an den Pranger gestellt und dann wird einem gesagt, du hast gestern gesündigt. Du bist bei Rot über die Ampel gefahren. Das sollst du nicht machen. Aber das ist nicht damit gemeint. aufeinander Acht haben heißt, dass wir einander so wichtig sind, dass es uns nicht egal ist, wie es dem anderen geht, dass es uns nicht egal ist, ob er Not leidet, ob er es schwer hat, dass es uns auch nicht egal ist, ob er in die Irre geht und sein Leben selbst zerstört durch die Sünde. Dieses Achthaben ist getrieben von der Liebe. Nichts anderes soll es bedeuten. Wir dürfen das nicht missverstehen. Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Wie reize ich jemanden zur Liebe? Also ich weiß, wie ich jemanden zum Zorn reize. Aber wie reize ich jemanden zur Liebe? Wie reize ich jemanden zur Liebe? Ist doch ganz einfach, oder? Wie reize ich meine Frau dazu, mich zu lieben? Indem ich ganz lieb zu ihr bin. Indem ich sie liebe. Wir reizen einander zur Liebe, indem wir lieben. Wenn du empfindest, dein Bruder, deine Schwester in der Gemeinde, die hat zu wenig Liebe, dann sage ich dir, du hast eine Aufgabe. Wisst ihr, wir sind so schnell dabei, wenn wir empfinden, wir werden nicht genug geliebt in der Gemeinde. Ne? Die Geschwister sind alle so doof. Die sind alle so egoistisch und so hartherzig, so unfreundlich. Denken nur an sich selber. Ja, da wirst du richtig gnärig. Ja? Fängst an, die Gemeinde, die ist schlecht, die ist blöd. Ich glaube, ich wechsle die Gemeinde. Die sind nicht gut zu mir. Du hast eine Aufgabe. Du bist Teil des Leibes Christi und du hast eine Aufgabe. Du sollst die anderen zur Liebe reizen. Wie machst du das? Nicht, indem du dich beschwerst. Nicht, indem du sagst, ihr liebt mich nicht genug. Oder manchmal kann man das auch sagen, ihr liebt einander nicht genug oder so. Ne? Ich sehe, wie du mit dem anderen da umgehst. Das ist herzlos und lieblos. Ich gehe voran. Ich tue den Liebesdienst, den ich bei den anderen vermisse. Ich gebe mich hin und gebe ein Beispiel, gebe Zeugnis. Und vielleicht kann ich den einen oder anderen dazu ermutigen, dadurch, durch mein Vorbild, mitzumachen. Ich glaube, dass das so funktioniert, weil Jesus das auch so gemacht hat. Um uns zu Liebe und zu guten Werken anzureizen. Also nicht dieses Anreizen zu guten Werken auch. Ne? Das ist nicht, dass ich zum Sklaventreiber werde und sage, so, ne? Jetzt mach mal. Aber Flotti, gibt hier eine Menge Gutes zu tun. Los! Wir machen das gerne, besonders wenn wir Verantwortung über Menschen haben. Mit unseren Kindern. Ja, wir Männern mit unseren Frauen oder na, mit, was weiß ich, wenn wir in der Gemeinde Verantwortung haben in einem Dienstbereich. Anreizen zu guten Werken heißt auch genau dasselbe. Ich gehe voran, ich tue das gute Werk, wozu Gott mich berufen hat. Ich wandle in dem Werk, was Gott für mich vorbereitet hat. Und zeige dadurch den anderen, wie es geht. Und reize sie, wenn es Frucht bringt, auch dazu an. Und dann wird hier noch gesagt, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. Da wird ein Schlaglicht drauf gesetzt. Und das hört sich oft so formal an. Das hört sich so ein bisschen formal an. Ja, ein guter Christ ist, der immer sonntags zum Gottesdienst kommt und mittwochs zur Bibelstunde. Ne? Ihr habt ja alle sowieso einen Plus, die ihr hier sitzt. Ne? Weil ihr, ne? Ihr kommt ja sogar mittwochs. Ne? Ne? Und andere kommen dann auch noch zusätzlich noch mal dienstags in den Hauskreis und dann kommen sie auch noch donnerstags zum, zum Mitarbeitertreffen und freitags zu den Teens und samstags zum Street Church Café. Die sind die ganze Woche da. Die sind richtig gut. Das sind die Guten. Und dann sind da die Bösen, die dann, wenn eine Gemeindeveranstaltung ist, einfach irgendwas anderes machen. Zum Beispiel rodeln im Harz. Ja, sogar Pastoren tun das. Das gibt's ja gar nicht. Am Heiligen Sonntag. Indem wir unser Zusammenkommen nicht versorgen. Geschwister, das ist kein formales Gesetz hier, aber es spricht etwas an, was wichtig ist, Geschwister. Und ich weiß nicht, dir geht es ja darum, wenn du hier regelmäßig kommst, mittwochs. Mir geht es so, ich liebe das auch, hier zu kommen, mittwochs. Auch wenn es oft Überwindung ist, wenn es schwierig ist, wenn ich auch traurig bin, dass ich nicht mit meinem Schnuggiputz zu Hause sein kann. Dennoch liebe ich das auch, hier zusammenzukommen. Und es ist gut, es tut mir gut, es erbaut mich. Der Geist Gottes ist hier und baut mich auf. Er baut mich auf, ganz persönlich, direkt, durch sein Wort, aber auch hier durch die Anbetung, wenn wir zusammen hier singen dann. Durch das, was die Geschwister, was Gott den Geschwistern gegeben hat, an Gaben durch den Heiligen Geist. Gott hat seinen Geist in mich gegeben, nicht für mich selber, sondern dass ich durch den Geist anderen diene zur Auferbauung. Und er hat dir den Geist gegeben und dir und dir und dir und dir, euch allen hier, hat er den Geist gegeben, damit wir einander auferbauen. Wie können wir uns aber auferbauen, wenn wir nicht zusammenkommen? Ich meine, wir haben natürlich, wir leben im Zeitalter super cooler Technologie, ne? Und wenn ich hier jetzt rede, dann hört das da irgendwo draußen jetzt jemand übers Internet. Und das ist ja auch schön. Der profitiert davon. Der kann so ein Stück weit teilnehmen an unserer Gemeinschaft hier. Schade finde ich nur, dass ich nicht profitieren kann von ihm, von ihr. Und deswegen ist das auch heute noch wichtig. Auch wenn wir per Skype irgendwie so eine Videokonferenz machen können und was weiß ich, ist ja alles cool, ist auch gut, kann man auch machen, ist auch bestimmt. Wir können uns da auferbauen und ermutigen übers Telefon, das ist auch wichtig. Manchmal geht es nicht anders, weil wir über weitere Entfernungen voneinander getrennt sind. Da gibt es nur noch das Telefon, da gibt es nichts anderes. Dann bist du froh, dass du wenigstens per Telefon zusammenkommen kannst, dich austauschen kannst, dich ermutigen kannst gegenseitig, füreinander beten kannst. Einfach beieinander sein. Und das ist so wichtig, Geschwister. Das Zusammenkommen ist wichtig. Deswegen ist es, und wir haben hier Gemeindeveranstaltungen die ganze Woche über und das ist gut so, dass wir die haben, weil das eine Möglichkeit ist, einfach hier reinzukommen. Weißt du, du musst nicht lange irgendwie einen Termin machen mit irgendwem, sondern du kannst einfach kommen und weißt, hier sind Geschwister. Da kann ich Gemeinschaft haben. Ich muss jetzt nicht erst mit irgendjemandem lange einen Termin abkaspern und gucken, ob der dann Zeit hat und ob ich dann Zeit habe oder so, sondern ich komme einfach hin. Lasst uns unsere Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist. Okay, es gibt also Leute, die sich das angewöhnen, zu Hause auf ihrem Sofa sitzen zu bleiben. Das ist eine Gewohnheit, Sitte. Das geht schon, ich sag mal so, das extreme Beispiel von Sitte oder von Gewohnheit oder wenn eine Gewohnheit extrem wird, dann wird sie zur Sucht. Und von der Sucht loszukommen, ist unheimlich schwer. Du bist richtig gebunden. Aber auch schon eine Gewohnheit ist sowas wie eine Fußfessel. Wenn du eine Gewohnheit hast, kommst du echt schwer davon los. Wenn du erstmal festgestellt hast, du hast eine bestimmte Gewohnheit und du willst sie aufgeben, dann merkst du mal, wie fest du da drin gefangen bist. Also es gibt so ein paar Gewohnheiten, die ich habe, die sind nicht gut. Und ich kämpfe so sehr oft, um diese Gewohnheiten loszuwerden. Und manchmal unterliege ich auch und dann lasse ich die Sache schlurren. Ich komme nicht klar damit. Und dann versuche ich wieder gegen anzugehen. Und hier wird uns aber eine ganz schlechte Gewohnheit gezeigt. Eine Gewohnheit, nicht mehr zusammenzukommen. Und wisst ihr, das ist ein Zeichen von Lieblosigkeit. Das ist nicht ein Zeichen von Pflichtvergessenheit, sondern von Lieblosigkeit. Es geht hier nicht um die Pflicht des Zusammenkommens, sondern um die Liebe, die gerne zusammen. Wenn du verliebt bist, na, dann willst du sie doch sehen. So oft wie möglich. Oder ihn. Du willst mit ihm, mit ihr zusammen sein. Und ein Stück von dieser Liebe, das ist dasselbe, was wir in der Gemeinde haben sollten. Lass uns doch zum Abschluss das einmal sehen, wie das wirklich gewesen ist. Apostelgeschichte. Kapitel 4. Oder nee, wir gehen erstmal Kapitel 2. Kapitel 2, Vers 44. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, die je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Mann, wir kommen zusammen und wir freuen uns, weil Jesus in unserer Mitte ist. Wir sind fokussiert auf Jesus. Wir sind hinzugetreten mit Freimütigkeit, besprengte Herzen und freuen uns darüber, dass Gott so gut zu uns ist und uns so sehr liebt. Und wir halten daran fest, wir bleiben in dieser Hoffnung. Und dann schauen wir und sehen, wow, da sind ja noch andere. Hey, cool, lass uns mal Jesus loben zusammen. Es ist so schön, zusammenzukommen, gemeinsam Gott zu loben, die Liebe, die er uns gegeben hat, auszuleben. Ach echt, dein Auto ist gerade krepiert? Mann, vielleicht kann ich dir helfen, das wieder klar zu kriegen. Oder ich bringe dich erstmal nach Hause. Oder ich kann mal schnell hier einen Automechaniker anrufen. Ich mach das klar, ich kenne da jemanden. Wisst ihr, einfach füreinander da sein, aufeinander Acht haben, sehen, dass es den anderen gibt, nicht so sehr mit mir selbst beschäftigt zu sein. Und die hatten Freude darin. Wie gesagt, das Zusammenkommen, du sollst und darfst das nicht als Pflicht sehen. Das ist keine Pflicht. Wenn du aus Pflichtgefühl hierher kommst oder auch am Sonntag aus Pflichtgefühl gehst, dann lass es lieber. Lass dich von Gott beschenken, dass Liebe in dir brennt und du gerne deine Geschwister wiedersehen willst. Dass die Liebe in dir brennt und du sagst, ja, das ist schwer. Ich kann dem einen sogar gar nicht richtig in die Augen gucken, weil wir so ein Problem miteinander haben. Aber ich weiß, dass ich zu ihm gehöre und dass ich von Gott berufen bin, ihm zu dienen, ihn zu lieben. Also gehe ich hin. Ich habe einen Auftrag. Ihm zu zeigen, dass ich dennoch bleibe, so wie Jesus dennoch bei mir bleibt, egal was passiert. Wir bleiben zusammen. Und dann Kapitel 4, Vers 32. Die Menge derer aber, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Seht ihr, da ist dieses, weißt, wir haben das. Das ist meins. Das ist mein persönlicher Bereich. Das geht dich nichts an. Das ist meine Sache. Misch dich nicht ein. Diese Haltung haben wir hier miteinander. Aber die haben das nicht. Die haben nichts zu verlieren. Die haben nur zu gewinnen in der Gemeinschaft miteinander. Ich habe keine Angst. Ich lasse mich nicht von Angst treiben, sondern von der Liebe lasse ich mich treiben. Und damit ihr seht, dass das nicht nur ein Beispiel ist, sondern dass dass Jesus sich das von uns wünscht, auch so. Wir sind zum Abschluss Philipper 2. Und da sagt Paulus, ihr seid eine tolle Gemeinde, und das sagt er auch zu uns. Ich glaube das, dass er das zu uns sagt. Jesus sagt, na, ihr seid eine tolle Gemeinde. Ihr seid eine tolle Gemeinde. Warum sind wir eine tolle Gemeinde? Weil Jesus hier ist. Weil er uns so reich beschenkt hat. Deswegen sind wir eine tolle Gemeinde. Und das, was hier aufgezählt wird, das finden wir doch auch in unserer Gemeinde. Das hast du doch erlebt hier in der Gemeinde, persönlich. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt. Bist du mal ermuntert worden in Christus hier in der Gemeinde? Ja, ist doch gut. Wenn irgendein Trost der Liebe, bist du mal auf liebevolle Weise getröstet worden hier in der Gemeinde? Boah, doch. Wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, hast du das mal so erlebt, dass man zusammen war mit Geschwistern und gedacht hat, wow, wir sind hier, das ist eine tolle Gemeinschaft hier zusammen. Heiliger Geist bringt uns richtig zusammen. Wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, hast du das nicht auch erlebt? Dass jemand sich wirklich richtig Mitgefühl gezeigt hat für dich, für deine Not. Oder dass du selber überwältigt wurdest von Mitleid einem deiner Geschwister gegenüber. Hast du doch mal erlebt hier, oder nicht? Und Paulus sagt, ja, das ist alles gut, aber ich würde mich noch gerne noch mehr freuen über euch. So erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Achtet aufeinander, achtet einander höher. Wenn ich auf den anderen achte, dann achte ich höher. Ich vergesse mich selbst und achte auf den anderen, dass es ihm gut geht, dass er gesegnet und gestärkt ist. Dass er beschützt und bewahrt ist. Dass er wieder aufgenommen wird. Dass er wieder in die Gemeinschaft mit Gott, in diese innige Gemeinschaft mit Gott hineinkommt. All das suche ich und darauf achte ich. Und so sagt Paul, wird uns gesagt im Hebräerbrief, achtet aufeinander, lasst uns aufeinander achten. Lasst uns aufeinander achten, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern, nicht in den Arsch treten. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht, heißt, das wäre doch cool, wenn Jesus jetzt wiederkommt und uns jetzt, während wir hier zusammen sind. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns zusammengestellt hast, dass du uns deine Liebe gezeigt hast, in Liebe uns zusammengeführt hast. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns da so sehr liebst, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Und das war ein hoher Preis, Jesus. Und wir achten das so gering, Jesus. Bitte vergib uns und hilf du uns, darin wirklich zu wandeln, immer wieder zu dir zu kommen, tagtäglich diesen freien Zugang zu nutzen, erfüllt und gestärkt zu werden durch deine Liebe. Uns von dir dienen zu lassen, Jesus. Die Füße waschen zu lassen. Und wirklich voll fokussiert auf dich hinauszugehen in die Welt. Und vor allen Dingen zuallererst auch unsere Geschwister im Auge zu haben. Und ja, einfach das zu suchen, wirklich beieinander zu sein, miteinander zu sein, beieinander zu bleiben. Einander diese Liebe zu geben, zu zeigen. Und das ist eigentlich so was Schönes und so was Wunderbares. Deine Liebe auch zu empfangen durch Geschwister, Jesus, und auch die Liebe, die du uns gegeben hast, weiterzugeben. Wir bitten dich, dass du das weiter wachsen lässt, dass wir als Gemeinde nicht nur diese guten Dinge haben, von denen wir gelesen haben, sondern dass wir da weiter hineinwachsen, eines Sinnes zu sein, eine Gesinnung, ein Herz und eine Seele, nichts aus eitler Ruhmsucht, aus Eigennutz, sondern einander höher zu achten als uns selbst, Jesus. Lehre du uns weiter darin, wir danken dir dafür, dass du alles dafür getan hast, damit wir so leben können miteinander, und preisen dich dafür, dass du uns so sehr liebst und dass du uns diese Liebe geschenkt hast, auch einander zu lieben, Jesus.